Ja, Advent, wie schon gesagt und auch gebetet worden ist, erinnert uns an das Kommen Jesu, aber eben nicht nur an das erste, sondern auch an das zweite Kommen Jesus. Und da sagt er ganz am Schluss der Bibel, Offenbarung 22, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um allen zu vergelten, was sie getan haben. Der Lohn oder manche sagen auch die Belohnung, ist das gleiche Wort. Über das reden wir nicht viel. Da sind wir zu fromm. Wir tun ja nichts, um Belohnung zu kriegen. Aber die Frage ist, kann man sich Belohnung verdienen? Nun, das ist eine einfache Frage, kann man mit Ja oder Nein beantworten und das wäre es dann schon. Aber werden wahrscheinlich doch manche enttäuscht, wenn die Predigt so kurz ist. Meistens sind dankbar für eine kurze Predigt, aber nicht so kurz. Aber wollen uns das doch ein bisschen genauer anschauen, dieses Thema. Es gibt eine junge Sportart aus Kanada und die nennt sich Dog Dance, der Hundetanz. Da wird Hunden das Tanzen beigebracht oder alle möglichen Tricks beigebracht, da gibt es schon Wettbewerbe und so weiter. Und die Frage ist natürlich, wie bringt man einen Hund dazu, mitzumachen? Und da ist die Antwort ganz einfach. Sie lehren ihn, dass er sich bei richtigem Verhalten eine Belohnung verdienen kann. Das heißt, wenn er das Richtige macht, dann kriegt er wieder irgendeinen Happen von irgendeiner Fernsehwerbung für gutes, gesundes Hundefutter. Und ja, so funktioniert das. Aber es ist eben die Frage, ist das richtig? Kann man sich eine Belohnung verdienen? Im Geistlichen ist das ja fast ein Schimpfwort. Verdienst. Wissen wir, gibt's ja nicht. Epheser 2,8, eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Und ihr empfangt sie allein durch den Glauben, ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Also kein Verdienst. Und in Römer 4 macht Paulus noch deutlicher, er sagt, eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Entschuldigung, jetzt habe ich nochmal denselben Vers gelesen. Wenn Menschen arbeiten, erhalten sie ihren Lohn nicht als Geschenk. Ein Arbeiter hat sie verdient, was er bekommt. Das heißt, das ist ein eindeutiger Unterschied und den verstehen wir auch sehr gut. Wir verstehen, was ein Geschenk ist. Also ein Geschenk, da muss man nichts tun, außer Geburtstag haben oder eben Weihnachten feiern, dass man was kriegt. Für Lohn ist was anderes, da muss man dafür arbeiten. Und dann kriegt man das, was man eben sich verdient hat. Aber was ist mit Belohnung? Ist das jetzt Geschenk oder ist das Verdienst? Denn es ist weder das eine noch das andere. Eine Definition, die man im Wörterbuch findet, Belohnung ist etwas, das man jemandem aus Dankbarkeit oder als Anerkennung gibt. Zum Beispiel dem ehrlichen Finder, der kriegt einen Finderlohn, war neulich in den Nachrichten, ich glaube, wo war das, in Frankreich, glaube ich, irgendein Taxi, der ehrlichste Taxifahrer der Welt, hat einen Koffer mit 10.000 Euro, glaube ich, gefunden in seinem Taxi und hat den ohne Zögern sofort abgegeben. Ich nehme an, der wird einen Finderlohn, eine Belohnung gekriegt haben. Aber das ist die Definition von menschlicher Belohnung. Und wir machen oft den Fehler, dass wir das Menschliche auf das Göttliche übertragen. Dass wir denken, das Göttliche ist ein Spiegelbild von dem Menschlichen. Denken wir an die Ehe, Epheser 5. Dass wir das irgendwie, die Jesus und die Gemeinde so vorstellen wie die Ehe. Aber die Bibel sagt, es ist umgekehrt. Jesus und die Gemeinde, das ist das Ursprüngliche, das ist das Eigentliche. Und unsere Ehe ist, soll ein Abbild davon sein, eben die Männer ihre Frauen so lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und so ist es auch hier bei der Belohnung. Wir dürfen jetzt nicht unser menschliches Verständnis von Belohnung auf das Geistliche übertragen. Das funktioniert nämlich nicht. Ja, wenn wir Belohnung haben als aus Dankbarkeit oder als Anerkennung, dann ist das ja bei Gott nicht möglich. Wir tun uns, glaube ich, manchmal schwer mit Lukas 17. Das klingt so, als wäre Gott so irgendwie unhöflich. Als Jesus sagt, wird er sich etwa bei dem Sklaven bedanken, weil er getan hat, was ihm befohlen war? So ist es auch mit euch. Wenn ihr alles getan habt, was Gott euch befohlen hat, dann sagt, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur getan, was uns aufgetragen war. Gott bedankt sich nicht. Egal, was wir gemacht haben. Egal, wie viel wir gemacht haben. Und wie er sagt, selbst wenn wir alles gemacht haben. Gott bedankt sich nicht. Warum? Weil eben Dank ist für etwas, was man nicht verdient hat. Aber Gott verdient, dass wir alles geben. Wir gehören Gott. Gott muss uns also nie danken, weil wir ihm nie mehr geben können, als wir ihm schulden. Umgekehrt natürlich können wir ihm nie genug danken, weil er uns völlig unverdient aus Gnade gibt. Nun, ich denke, im Blick auf dieses Thema gibt es ein paar Missverständnisse auf die Belohnung im Himmel. Und das ist das Erste, unser Leben hat keine Auswirkung auf die Ewigkeit. Manche Christen tun so und sagen also, Hauptsache ich komme in den Himmel, alles andere ist egal. Und schon mal gehört jemand, der sagte, und selbst wenn ich dort Papierkörbe leeren muss, ich hoffe zwar, dass es die im Himmel nicht gibt, aber Hauptsache ich komme in den Himmel, das ist alles. Und um mehr geht's nicht. Aber Paulus sagt in 1. Korinther 3, am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Das ist also eindeutig, es ist nicht egal. Es geht immer noch um jemanden, der in den Himmel kommt, denn er sagt ja ausdrücklich, er wird selbst gerettet werden. Aber man kann Lohn empfangen oder schmerzlichen Verlust erleiden. Jesus ging es also nicht nur darum, dass Menschen in den Himmel kommen, sondern er wollte viel mehr. Es ging darum, dass sie reich sind bei Gott, wie er dem reichen Mann in dem Gleichnis sagt. Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir, du wirst noch heute Nacht sterben und wer wird dann das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und nicht bei Gott reich zu sein. Das heißt, man kann im Himmel sein und trotzdem nicht reich bei Gott sein. Unser Leben hat also Auswirkungen auf die Ewigkeit. Und es gibt, angedeutet schon, Unterschiede im Himmel und auch in der Hölle. In der Hölle, da sagt Jesus in Matthäus 11, 24, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir, sagt er zu Kapernaum. Warum? Weil Kapernaum viel mehr gehört hat. Und er sagt eben, wenn Sodom das gehört hätte, dann hätten sie sich bekehrt. Also es wird erträglicher gehen. In der Hölle gibt es Unterschiede. Aber auch im Himmel. 2. Korinther 5,10 sagt Paulus, einmal werden wir alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Dann wird jeder das bekommen, was seinem Tun auf dieser Erde entspricht. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Der Richterstuhl Christi ist also hier keine bedeutungslose Formalität, ohne Auswirkungen auf die Ewigkeit, weil uns ja eh alles vergeben ist und so weiter. Nein, er sagt, da wird es einen Unterschied geben. Nun, nochmal klar zu machen, unser Glaube entscheidet über unsere ewige Bestimmung. Das heißt, wo wir die Ewigkeit verbringen. Das entscheidet nur unser Glaube. Aber unser Verhalten entscheidet über unsere ewige Belohnung, wenn wir glauben. Nun gibt Jesus oder auch die Bibel allgemein verschiedene Möglichkeiten. Wofür kann man belohnt werden? Und das ist jetzt keine vollständige Liste, aber nur ein paar Beispiele. In Lukas 6 sagt Jesus, Gott segnet euch, die ihr gehasst und ausgeschlossen und verspottet und verflucht werdet, weil ihr zum Menschensohn gehört. Wenn das geschieht, dann freut euch, springt vor Freude, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Also wenn man den letzten Satz weglässt, dann muss man sagen, er ist ja völlig verrückt. Wie kann man sich freuen und vor Freude springen, wenn man verspottet und verflucht wird und ausgeschlossen und gehasst wird? Na, das geht nur, wenn man diese Perspektive hat. Wenn man das vor Augen hat, im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Der Hebräerbriefschreiber schreibt den Christen unter den Hebräern: Ihr habt mit denen mitgelitten, die im Gefängnis waren, als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das voller Freude hingenommen. Gleiche Idee. Die einen freuen sich, wenn sie verspottet werden, die anderen freuen sich, wenn ihnen alles weggenommen wird. Warum? Ihr wusstet ja, dass ihr etwas Besseres besitzt, das ihr nie verlieren werdet. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Nun, wir sind in einer Situation, in einem Land und in einer Zeit, wo es uns nicht so geht, wo wir nicht verflucht werden und ausgeschlossen und gehasst und unser Besitz weggenommen wird. Aber es gibt auch andere Dinge. Da sagt er zum Beispiel, schreibt Paulus an die Arbeitnehmer: Denkt daran, dass der Herr jeden von uns für das Gute belohnen wird, das wir tun. Ob wir nun Sklaven sind oder frei. Egal, das also gilt für jeden, das kann jeder tun. Oder nochmal in Lukas 6, 35, liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wiedergeben werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten. Das sind nur einige wenige Beispiele, aber es wird deutlich, Belohnung ist in der Bibel kein seltenes Thema, sondern das wird sehr, sehr, sehr oft angesprochen und wir werden sehr oft ermutigt in dieser Richtung. Aber hier tun sich jetzt die Christen oft schwer, denn die sagen, das ist doch nicht geistlich, wenn man etwas tut, um Belohnung zu kriegen. Und deswegen ist also der schwierigste Punkt, aber vielleicht der wichtigste, ist die Motivation dafür. Ist es okay, wenn wir etwas tun, um der Belohnung willen? Oder verwirft die Bibel das? Dürfen wir das als Christen nicht? Dann schauen wir uns den Mose an, in Hebräer 11, Vers 26, da heißt es, die Schmach Christi bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens. Warum? Weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Das heißt, er hat ganz nüchtern überlegt und gesagt, okay, ich habe die Wahl. Die Reichtümer Ägyptens, er ist großgezogen worden von der Tochter Pharaos, er wohnte im Palast, hätte er weitermachen können. Die Reichtümer Ägyptens. Oder zu den Juden gehen und die Schmach Christi. Und er sagte sich ganz nüchtern, die Belohnung ist größer. Die Schmach Christi auf mich zu nehmen, ist langfristiger, ist ewig. Nicht nur Mose, selbst Jesus, von ihm heißt es in Hebräer 12, wegen der vor ihm liegenden Freude erduldete Jesus das Kreuz. Natürlich, Jesus, es gab viele Gründe, warum er ans Kreuz gegangen ist. Aber das ist eine, über die wir nie reden, weil das klingt so ungeistlich. Jesus ging ans Kreuz. Unter anderem, weil er wusste, dass danach ewige Freude auf ihn wartet. Es wird also deutlich, Belohnung war Gottes Idee, nicht unsere. Und er verspricht sie nicht nur denen, die sie gar nicht wollen. Da sagt Jesus an einer Stelle in Petrus, in Matthäus 19, Herr, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Was werden wir dafür bekommen? Also die Frommen unter uns würden sagen, also, was für eine ungeistliche Frage. Also wir folgen Jesus einfach nach, weil er der Herr ist, aber nicht, weil wir irgendetwas dafür bekommen. Aber Jesus tadelt ihn nicht und sagt nicht, was für eine Frage. Das darf man ja gar nicht stellen. Sondern Jesus antwortete, ich versichere euch, wenn der Menschensohn im Reich Gottes auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzt, dann werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, ebenfalls auf 12 Thronen sitzen und über die 12 Stämme Israels richten. Gut, das ist jetzt eine spezifische Belohnung, die jetzt nur für die Apostel gegolten haben, die wir also nicht kriegen können. Aber Jesus beantwortet die Frage. Ihr seid mir nachgefolgt. Was werdet ihr dafür bekommen? Ihr werdet dafür auf 12 Thronen sitzen. Gott hat uns so gemacht, dass wir durch Belohnung motiviert werden. Die Frage ist nur, welche Belohnung uns motiviert. Und da stellt er in der Bergpredigt ja immer wieder gegenüber. Da gibt es die drei großen Themen des Judentums, die Almosen, das Gebet und das Fasten. In Matthäus 6. Und da sagt er, wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, besaune es nicht heraus, wie es die Heuchler tun, die in den Synagogen und auf den Straßen mit ihren Wohltaten angeben, nur um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Das heißt, die Heuchler, die tun es für eine Belohnung. Sie geben und ihre Belohnung, die sie möchten, ist die Aufmerksamkeit, die Ehre, dass alle von ihnen gut reden, wie großzügig sie sind und so weiter. Und er sagt, okay, diesen Lohn kriegen sie. Aber das ist der einzige, den sie kriegen. Es ist interessant hier, Jesus gebraucht hier einen Fachausdruck aus der Geschäftswelt, wenn er sagt, dass sie ihren Lohn empfangen haben. Der Begriff heißt so viel wie, wenn man auf einer Rechnung unterschreibt und sagt, den ganzen Betrag erhalten. Man stellt also eine Quittung aus. Den ganzen Betrag erhalten. Das ist, was hier passiert. Sie haben die ganze Belohnung gekriegt, die sie wollten. Sie wollten nur Ansehen von der Welt. Aber dann sagt Jesus weiter, für uns, gib in aller Stille. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Das heißt, er sagt, jeder, der gibt, gibt um einer Belohnung willen. Die Frage ist nur, welche. Ob er von den Menschen gesehen werden will, oder ob er von Gott eine Belohnung haben will. Es gibt wahrscheinlich noch andere Motive, aber hier stellt Jesus diese zwei gegenüber. Ähnlich macht er es dann beim Beten. Dass er sagt, soll nicht an den Straßenecken beten, um gesehen zu werden. Da sagt er das Gleiche wieder, sie haben ihren ganzen Lohn. Aber wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Das schon mal überlegt. Wenn wir alleine zu Hause beten, dass es dafür eine Belohnung gibt. Und beim Fasten das gleiche Prinzip. Er sagt, die Heuchler, die fasten und machen ein großes Ding davon, damit das alle sehen können und alle staunen, wie fromm sie sind. Und dann sagt er aber, wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres, so dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Muss man fragen, Moment, ist das nicht Heuchelei? Man fastet, man tut es aber so, dass keiner was davon merkt. Man gibt den Eindruck, dass man nicht fastet. Das klingt doch wie Heuchelei. Aber das ist es eben nicht. Denn was drückt das Fasten aus? Das Fasten drückt ja einen Hunger nach Gott aus. Und wieder die Heuchler, die haben einen Hunger nach der Ehre von den Menschen. Deshalb sind sie Heuchler. Sie fasten und geben den Anschein, dass es um Gott geht, aber in Wirklichkeit geht es um ihre Ehre. Und wenn wir fasten, dann lassen wir uns das nicht anmerken, und weil es eben wirklich um Gott geht. Ganz nebenbei, wenn dann jemand das doch merkt, dass wir fasten, das ist nicht das Problem. Die Frage ist die Motivation. Ob wir fasten, um als fromm dazustehen, dann ist das was anderes. Also die Frage ist deutlich bei all diesen drei Beispielen. Die Frage ist nicht, ob wir Belohnung wollen, sondern nur, welche wir wollen. Und wenn jemand denkt, er tut Dinge, ohne an eine Belohnung zu denken, dann betrügt er sich selbst. Denn Jesus macht es deutlich, es geht immer um Belohnung. Nun, eine der weit verbreitetsten Irrlehren heute ist wohl das Wohlstandsevangelium. Aber selbst diese Irrlehre hat einen kleinen Funken Wahrheit drinnen. Nämlich diese Idee, Gott belohnt. Nur ihre Lehre ist, Gott belohnt hier. Das heißt, wenn wir hier das richtig machen, dann werden wir reich und gesund und so weiter und so fort. Das ist die Irrlehre. Gott belohnt, aber nicht hier und jetzt, sondern dort und dann. Er vertraut uns dann mehr an. In Matthäus 6, nochmal in der Bergpredigt, nach diesen drei Beispielen, die er hat, geht er auf das Thema der Schätze ein und sagt, sammelt euch keine Schätze hier auf der Erde, wo Motten oder Rost sie fressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und von Dieben sicher sind. Das ist entscheidend hier. Sammelt euch Schätze. Das heißt, die Schätze, die wir im Himmel sammeln, sind unsere Schätze. Die haben was mit uns zu tun. Und er begründet es dann und sagt, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Jesus spekuliert hier nicht, sondern er redet von der Wirklichkeit. Er sagt, aller irdischer Reichtum wird verloren gehen, entweder schon zu Lebzeiten oder spätestens eben durch den Tod. Das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. Aber er sagt in derselben Richtung in Lukas 12, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen, schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Einen unerschöpflichen Reichtum. Den gibt es auf dieser Erde nicht. Also selbst die Multimilliardäre, ihr Reichtum ist nicht unerschöpflich, ist dann oft über Nacht oder kann über Nacht weg sein. Aber wir können einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel haben. Und wenn unser Schatz auf der Erde ist, dann bewegen wir uns jeden Tag weiter weg davon. Das heißt, wir kommen ja jeden Tag dem Tod näher und damit weiter weg von unserem Schatz. Wenn unser Schatz im Himmel ist, dann bewegen wir uns jeden Tag diesem Schatz näher. Dann gehen wir auf diesen Schatz zu, auf diesen unerschöpflichen Reichtum im Himmel. Ich denke, wenn wir an Geben denken, dann denken wir oft irgendwie unbewusst wahrscheinlich, das Geld bin ich los natürlich. Ja, wenn ich also das jetzt in die Kollekte lege, dann ist es weg, gehört es mir nicht mehr. Und es gibt aber einen großen Unterschied zwischen Almosen und einer Anlage. Der Unterschied ist nicht unbedingt die Größe, in der Praxis wahrscheinlich schon, aber darum geht es nicht, sondern wenn ich ein Almosen gebe, dann ist das Geld tatsächlich weg. Das heißt, bis jetzt habe ich es gehabt, jetzt gebe ich es dieser Bettlerin und damit habe ich es nicht mehr. Eine Anlage ist ähnlich. Ich gebe auch das Geld weg, aber der Unterschied ist, es ist zumindest das Ziel, funktioniert nicht immer, aber es kommt mit Dividenden zurück. Das heißt, es ist ein großer Unterschied, ob ich nur etwas gebe oder ob ich etwas anlege. Und das ist, was Jesus im Prinzip hier an all diesen Versen lehrt. Er sagt, wenn wir geben, dann ist nicht das Geld weg, sondern dann legen wir das an. Und zwar im Himmel. Und dort haben wir dann einen unerschöpflichen Reichtum. An anderen Stelle sagt er, dass wir hundertfältig wieder kriegen. Das erinnert Paulus die Ältesten in Ephesus und sagt, überhaupt habe ich euch mit meiner Lebensführung gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um auch den Bedürftigen etwas abgeben zu können. Das ist interessant, das greift er ja auch im Epheserbrief, hat er das schon gesagt. Er sagt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite. Wozu? Damit er etwas zu geben hat. Und so auch, also auch hier. Wir müssen hart arbeiten, um dem Bedürftigen etwas abgeben zu können. Nichtchristen arbeiten auch hart, aber ihr Ziel ist eben, dass sie sich was Besseres leisten können. Christen arbeiten hart, damit sie mehr geben können. Wir sollen uns immer an das erinnern, was Jesus, der Herr, darüber gesagt hat. Von ihm stammt das Wort, auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Verhältnismäßig bekannter Spruch. Ich denke, wenn wir jetzt an Weihnachten denken, das wird doch jeder bestätigen. Es macht doch viel mehr Spaß, einem Kind ein Geschenk zu geben und zu sehen, wie sich das Kind darüber freut, hoffentlich, als selber was zu kriegen. Geben ist seliger als nehmen. Es liegt mehr Segen darauf. So, wenn wir geben,
hat der andere etwas davon, aber wir verlieren? Nein, eben nicht. Aber wenn wir sagen, Belohnung sollte nicht unsere Motivation sein, sind wir offensichtlich geistlicher als Jesus, denn er ging um der Freude willen ans Kreuz. Nun zugegeben, es ist nicht die einzige Motivation, natürlich. Aber wir müssen nicht wählen, sondern Paulus sagt im 2. Korinther, unser Ziel ist es deshalb, immer zu tun, was ihm gefällt, ob wir nun in diesem Körper leben oder ihn verlassen. Das heißt, unser Ziel ist, Jesus zu gefallen. Aber wenn wir sehen, dass Belohnung Gottes Idee ist, dann gefällt es ihm, wenn wir Belohnung wollen. Es ist also nicht so, dass Gott beeindruckt ist, wenn wir sagen, nee, wir wollen keine Belohnung. Ich habe mal das Beispiel gelesen von dem Vater, der seine Tochter, ich weiß nicht wie alt sie war, wahrscheinlich Teenager, die sollte im Garten einiges tun und als Belohnung würde er sie am Abend zum Abendessen irgendwo in einem tollen Restaurant einladen. Wie fühlt sich der Vater, wenn sie dann sagt, braucht deine Belohnung nicht? Das ist nicht demütig, sondern im Gegenteil, das ist Hochmut. Wenn Belohnung Gottes Idee ist, dann gefällt es ihm, wenn wir sie wollen. Es gefällt ihm nicht, wenn wir sagen, nee, wir brauchen deine Belohnung nicht. Wir tun es mit reinen Motiven. Das stimmt nicht. In Kolosser sagt Paulus, vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Nun, in dem Zusammenhang gibt es eine Stelle in Lukas, die ich lange nicht verstanden habe. In Lukas 16, Vers 10 heißt es, Jesus fuhr fort, wer in kleinen Dingen zuverlässig ist, wird es auch in großen sein. Und wer in kleinen unzuverlässig ist, der ist es auch in großen. Gut, soweit so klar. Aber dann geht's weiter. Wenn ihr also im Umgang mit dem leidigen Geld nicht zuverlässig seid, wird euch niemand das wirklich Wertvolle anvertrauen. Wenn ihr mit dem nicht umgehen könnt, was euch gar nicht gehört, wie soll Gott euch dann schenken, was er euch als Eigentum zugedacht hat? Ich habe Bahnhof verstanden. Also erstens, was ist das wirklich Wertvolle? Und was bedeutet, wenn ihr mit dem nicht umgehen könnt, was euch gar nicht gehört? Was ist denn das? Und was ist dann das Eigentum, was uns zugedacht worden ist? Nun, diesen Vers können wir nur in diesem Kontext verstehen, was wir eben hatten. Gott hat uns ein reiches Erbe zugedacht. Aber ein Vater, wenn der eine Firma hat oder was immer, und er überlegt, welchem Sohn er das vererben soll, dann überlegt er das. Und wie macht er das? Er schaut sich an, welcher Sohn sich bewährt hat, wer damit umgehen kann. Und das ist, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, Gott hat uns Geld anvertraut. Es gehört uns nicht. Das muss klar sein. Also das nicht erst, wenn es da im Korb liegt, gehört es uns nicht, sondern es hat uns vorher auch nicht gehört. Es ist Gottes Geld. Das hat er uns anvertraut. Und jetzt will er sehen, wie wir damit umgehen. Was für Haushalter sind wir? Was für Verwalter sind wir? Dann sagt er, also wenn wir im Umgang mit dem leidigen Geld, das uns nicht gehört, nicht zuverlässig sind, wer kann uns dann das wirklich Wertvolle anvertrauen? Das Erbe im Himmel. Wenn ihr mit dem nicht umgehen könnt, was euch gar nicht gehört, das Geld, wie soll Gott euch dann schenken, was er euch als Eigentum zugedacht hat? Das heißt, es gibt im Himmel ein Erbe, aber Jesus sagt, nur wenn wir uns hier bewährt haben. Wir sind nur Verwalter, keine Besitzer. Dein Haus, dein Auto, deine Kinder, was immer, gehört nicht dir. Es ist nur anvertraut. Gott möchte uns sein Erbe schenken. Er möchte uns belohnen. Aber das kann er nur, wenn wir uns hier bewähren, wenn wir hier weise investieren. Wir können es also nicht verdienen. Das muss nochmal klar sein. Es geht nicht um Verdienst. Wir können uns nichts verdienen. Denn alles, was wir sind und haben, gehört Gott. Aber es ist eine Belohnung, die Gott uns vor Augen hält. und uns immer wieder anspornt und immer wieder daran erinnert, dass wir Dinge tun sollen, dass wir anderen, im Johannesbrief heißt es, aufpassen sollen, dass wir die Belohnung nicht verlieren und so weiter. Die Belohnung soll uns also motivieren, die Gott uns zugedacht hat. Und das wird unser Leben verändern, wie die Hebräer, die sich freuen konnten, als ihnen alles weggenommen worden ist. Das kann man nur, wenn man diese Perspektive hat, auf die Belohnung schaut, die auf einen wartet. Dann möchte ich zum Schluss nochmal auf ein Thema zurückkommen, nämlich auf das Gebet, das Gott auch belohnt. Und gut, es gibt Dinge, die fallen uns verhältnismäßig leicht zu beten, wenn wir krank sind, wenn eines unserer Kinder krank ist, wenn es andere Probleme gibt und so weiter, beten wir gern dafür. Aber es fällt uns viel schwerer, für Dinge zu beten, die nichts mit uns persönlich zu tun haben, aber die Gott ausdrücklich sagt. Er sagt zum Beispiel, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Deshalb bittet den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Das ist ein Gebet, das man selten hört. In Gemeinden, im Gottesdienst, in der Gebetsgemeinschaft oder was immer. Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Nun, ich denke, erstens ist uns meistens nicht bewusst, wie groß die Ernte ist und wie wenige Arbeiter sind. Es gibt rund 1800 Völker, die noch nicht keinen einzigen Bibelvers haben. Gut, an Zahlen sind wir gewohnt. 1800 ist ja nichts, keine so große Zahl, aber wir müssen daran denken, das sind eben nicht nur Zahlen, sondern das sind Menschen. Menschen, die diese frohe Botschaft, dass Jesus gekommen ist und dass er wiederkommt, nicht hören, nicht verstehen, weil es im besten Fall in einer Fremdsprache ist, die sie aber nicht genügend verstehen. Und da sagt Gott, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und ich habe mich immer gefragt, also wieso muss man Gott darum bitten? Also welchen Bauer muss man bitten und sagen, du, das Feld ist reif zur Ernte, bitte schick doch jemand, der die Ernte einbringt. Also keinen Bauer muss man darum bitten. Warum muss man Gott bitten? Nein, man muss ihn nicht bitten. Er könnte es ohne uns. Aber er gibt uns eine Gelegenheit, Anteil daran zu haben. Er gibt uns eine Gelegenheit, belohnt zu werden. Und es gibt, glaube ich, nichts Aufregenderes, als zu denken, Johannes hat ja schon gesehen, eine große Schar aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Nationen, aus allen Stämmen. Das heißt auch von diesen 1800. Da werden welche dort sein. Mit oder ohne uns. Aber Gott möchte uns eine Gelegenheit geben, einen Anteil daran zu haben. Das heißt, wir können beten, dass Gott da jemand hinschickt. Und gut, das kann man jetzt allgemein tun, so auch nach dem Motto, Herr segne alle Missionare, wo immer sie sind. Aber ich denke, konkretes Gebet ist sinnvoller und vielleicht auch effektiver. Das heißt, man kann konkret beten. Wie ich es mal gehört habe in einer Missionskonferenz in Klagenfurt, da hat der Redner die herausgefordert und hat gesagt, betet konkret, Herr, sende jemand aus unserer Gemeinde. Und er sagte, wenn ihr das nicht beten könnt, dann betet wenigstens, Herr, sende jemand aus der Nachbargemeinde. Und ich werde der Nachbargemeinde das Gleiche sagen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man konkret für so ein Volk betet, das noch niemand hat, wo es keinen Christen gibt, keinen Bibelvers, keine Gemeinde und so weiter. Und da haben wir also eine kleine Hilfestellung, das sind so Lesezeichen. Da steht auf jedem Lesezeichen irgendein Volk und in welchem Land die wohnen. Und dann, wie groß das Volk ist, wie viele Sprecher diese Sprache hat. Und dann steht immer das Gleiche. Christen, 0%. Status, keine Arbeit, kein Missionar dort, kein Bibelübersetzer dort, Bibelübersetzung, keine. Das heißt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wenn einem Iran nicht gefällt, kann man Laos nehmen oder was immer. Und ich muss dazu sagen, das ist schwer. Es fällt uns nicht leicht. Warum? Weil wir das nicht gewohnt sind. Weil wir da wenig Vorbilder haben. Das kriegen wir nicht von Anfang an mit. Dass jemand für etwas betet, was mit ihm selber überhaupt nichts zu tun hat. Wir kennen diese Völker nicht. Wir werden wahrscheinlich nie jemand von dort treffen. Das heißt, gut, Afghanistan, könnte es passieren, dass einer von denen mal hier bei uns landet. Aber bei den meisten werden wir wahrscheinlich nie treffen. Aber das ist eben die Frage, worum geht es im Gebet? Geht es im Gebet nur um uns? Oder geht es, wie eigentlich ja das Vaterunser uns sagt, zuerst um dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und selbst die nächsten Bitten dann haben eigentlich damit zu tun. Also wir denken oft, die ersten drei sind so das Geistliche und dann die nächsten drei sind so das Praktische für uns. Nein, auch das zweite hängt mit dem ersten zusammen. Ja. Gib uns unser tägliches Brot. Warum? Damit dein Reich gebaut wird, damit dein Wille geschieht. Nicht nur, damit es uns gut geht. Das heißt, konkret zu beten für Herr, sende jemand zu den Afiti. Oder ich habe hier die Garre aus Somalia oder die Taipao aus Laos und so weiter. Dafür zu beten. Und zwar nicht nur einmal natürlich, sondern nach Möglichkeit täglich. Das ist eine Herausforderung, aber dazu möchte ich euch herausfordern. Und wer also Lust hat oder wer denkt, er möchte da mal das mittun, dieses Anliegen Gottes zu seinem machen. Nicht umgekehrt unser Anliegen versuchen, Gott klar zu machen, sondern sein Anliegen. Und das ist sein Anliegen. Dass Menschen aus all diesen Völkern einmal vor seinem Thron stehen und mit uns zusammen ihn anbeten, dann können wir das tun. Aber manche denken dann, naja, diese kleinen Völker da, das haben wir da, 3000 Leute oder 8000 Leute, oder na gut, hier habe ich auch eins mit 158, aber immerhin, das sind ja kleine Völker, die können doch bestimmt genug Englisch, Französisch oder Arabisch oder was immer hier, Farsi im Iran, können doch bestimmt genug. Nun, erstens, es gibt immer noch viele, die das gar nicht können, diese Sprachen. Aber selbst wenn sie es etwas können, dann ist die Frage, wie viel können sie es? Und da hat mal eine Frau aus Asien, die hat das mit einer Banane verglichen. Und die hat gesagt, als wir das Wort Gottes nur in der Landessprache hatten, dann war das so, wie wenn man eine Banane mit der Schale isst. Schon mal probiert? Schmeckt nicht besonders. Meine Mutter hat so gemacht, aber sie wusste nicht besser. Das war in den 30er Jahren, letztes Jahrhundert. Sie war Studentin in Klagenfurt und dann kamen zum ersten Mal Bananen nach Österreich. Und sie hat gehört, wie gut die sind und hat ein paar Wochen gespart, um sich eine Banane zu kaufen. Die waren also noch sehr teuer. Und ja, hat abgebissen und hat überhaupt nicht verstanden, was die Leute da so toll finden. Ist euch da schon mal aufgefallen? Alles Obst, was es in Österreich gibt, braucht man nicht schälen. Äpfel, Birnen, Kirschen, Marillen und so weiter. Weintrauben. Woher sollte sie wissen, dass es jetzt plötzlich Obst gibt, das man schälen muss? Das konnte sie ja nicht wissen. Aber eben diese Frau aus Asien hat gesagt, seit wir das Wort Gottes in unserer Sprache haben, ist es, als hätte jemand die Banane geschält. Und das schmeckt dann ganz anders. Und da habe ich noch eine Herausforderung für euch. Wenn ihr das nächste Mal eine Banane esst, schält sie erst. Aber da kommt ihr von selber drauf. Aber dann tut zwei Sachen. Erstens, dankt Gott, dass ihr das Wort Gottes in eurer Sprache habt. Es ist so selbstverständlich für uns, dass wir überhaupt nicht mehr darüber nachdenken. Aber es gibt noch 1800 Völker, die haben keinen einzigen Vers. Und dann gibt es noch viele andere, die haben ein Buch oder im besten Fall das Neue Testament, aber nicht die ganze Bibel. So dankt Gott, dass ihr das Wort Gottes in eurer Sprache habt. Aber dann das Zweite, bittet Gott, dass er Arbeiter sendet zu diesen Völkern. Und wenn ihr ein Kärtchen genommen habt, dann ganz konkret für dieses Volk, dass Gott jemand hinsendet. Wir dürfen einen Anteil daran haben. Und ganz nebenbei, falls jemand keine Bananen mag, das gleiche funktioniert für Mandarinen oder Orangen und Kiwi und so weiter. Also alles Obst, was man schälen muss, schmeckt ohne Schale besser. Und es kann uns erinnern, dass wir dann dafür beten. Und es ist also nicht ungeistlich, wenn Jesus uns immer wieder auffordert, etwas zu tun mit dieser Belohnung vor Augen. Dass wir nicht uns selbst belügen und denken, wir sind so geistlich und so selbstlos, wir tun es alles völlig ohne diesen Gedanken. Nein, der Gedanke ist von Gott und nicht von Menschen. Aber entscheidend ist, was für eine Belohnung wir wollen. Und Jesus sagt, er wird wiederkommen und sein Lohn mit ihm. Amen.